Ja, von mir auch einen schönen guten Morgen an alle, die da sind. Vielleicht können wir noch die Vorhänge zurückziehen und ein paar Fenster aufmachen, dass wir ein bisschen Sauerstoff reinlassen. Anhand von dem Beispiel mit dem Himmelfahrt und Christi Himmelfahrt und Vatertag sieht man schon, dass wir in der Christenheit oftmals in der Defensive sind. Wir sind manchmal versucht, einfach unsere Werte, aber auch die Bibel zu verteidigen. Und zu dem Anlass hat Spurgeon mal einen ganz interessanten Satz gesagt. Er hat mal gesagt, wenn ein Löwe angegriffen wird, dann ist es unnötig, ihn zu verteidigen. Alles, was getan werden muss, ist die Türe seines Käfigs zu öffnen, damit er raus kann. Das ist, denke ich, auch jeden Morgen für uns wichtig, wenn wir hier vorne stehen und eine Botschaft weitergeben, wenn wir dann auch rausgehen in der Woche mit unseren Nachbarn und mit unseren Arbeitskollegen sprechen, dass wir uns an das erinnern, dass wir nicht Gott oder die Bibel verteidigen müssen. Wir müssen ihn nur verkündigen. Wir müssen das in das Gedächtnis von den Menschen wieder neu offenbar machen, wer Gott eigentlich ist. Ja, so ein schönes Beispiel, was passieren kann, wenn man den Löwenkäfig aufmacht, sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Da schlagen wir mal Apostelgeschichte auf. Haben wir heute Morgen schon aus der Apostelgeschichte gehört, machen quasi ein paar Versen weiter im zweiten Kapitel. Und ich lese von Vers 40 bis 42, zweite Kapitel. Da ist dann Pfingsten schon, das Ereignis von Pfingsten schon gewesen und Petrus ist aufgestanden und hat die erste Predigt zum Volk gesprochen und hat quasi hier einfach auch diesen Käfig aufgemacht und der Löwe konnte rausgehen und es ist unwahrscheinlich viel geschehen. Die Menschen sind fragend gewesen, haben die Apostel gefragt, was sie jetzt machen sollen angesichts dieser Situation, die sie jetzt hat gesehen. Und Petrus konnte einfach ihnen auch deutlich machen, auf was es im Leben einfach drauf ankommt. Und ich lese von Vers 40, da heißt es dann, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also 3000 Seelen wollten dem Tod und der Ewigkeit nicht im Ungewissen gegenübertreten. Sie wollten wissen, was kommt nach dem Tod. Sie suchten Gewissheit. Und so haben sie auch diese Frage gestellt. Ihr Brüder, was sollen wir tun? Aufgrund der Predigt von Petrus. Und Petrus hat dann gesagt, was er machen soll, letztendlich auf Gott zu vertrauen und sich taufen lassen. Und dann heißt es, wurden sie als Glieder der geehrten Gemeinde, die hier entstanden ist, einfach hinzugetan. Es war ein riesiges Ereignis und ein Erlebnis. Und unsere Frage heute ist natürlich, wozu kamen sie zusammen? Was war ihr Anliegen? Wir haben gelesen, dass sie dann immer wieder täglich zusammenkommen sind, aber wozu? Haben sie einfach gesagt, nun gut, jetzt haben wir eine Zeit, die müssen noch warten, bis der Herr Jesus wiederkommt, jetzt müssen wir halt gucken, wie wir die Zeit gemeinsam verbringen. Haben sie vielleicht einfach eine Geselligkeit untereinander gesucht oder sind sie ihren Hobbys nachgegangen, haben sie sich im Hasenzuchtverein einfach ausgetauscht, wie man die besten Hasen züchtet oder was war ihr Anliegen, dass sie zusammenkommen sind? Und in diesem knappen Versen finden wir ein Muster, ein Prototyp, wie die ersten Gemeinden sich versammelt haben. Und da gibt es eben diese vier Säulen, wo wir gelesen haben in Vers 42. Und heute wollen wir uns eben auf die eine Säule konzentrieren. Das ist die Lehre der Apostel. Sie verharrten täglich in der Lehre der Apostel. Und es stellt uns natürlich in die Frage, wozu sind wir heute zusammengekommen? Wo verharrst du, wenn du diesen Tag, wenn du die Woche vor dir herrschst? Was ist dein Anliegen? Warum bist du heute hierher gekommen? Was ist dein Anliegen? Hast du Sehnsucht nach dem Abendmahl gehabt? Hast du die Sehnsucht in der Gemeinschaft, die wir untereinander uns erfreuen können? Hast du Sehnsucht nach dem Gebet gehabt, dass du einfach Gott die Ehre geben möchtest oder einfach zu Gott beten möchtest und flehen möchtest? Welchen Stellenwert haben diese Punkte für dich? Und natürlich auch der Stellenwert der apostolischen Lehre. Welchen Stellenwert hat die apostolische Lehre für uns? Im Neuen Testament sehen wir, dass es einen sehr hohen Wert darauf gelegt wird. Das sehen wir auch schon allein an dem, dass die Lehre der Apostel hier als erste Säule genannt wird. Als etwas, auf dem man auf keinen Fall vorbeigehen soll. Ich habe die Predigt in drei Gliederungen aufgeteilt. Und die erste wäre die Sehnsucht nach der Lehre der Apostel. Es gab in der ersten Zeit eine wahnsinnige Sehnsucht nach dieser Lehre. Der zweite Punkt, es geht um den Dienst und das Zeugnis der apostolischen Lehre. Was für ein Dienst, was für ein Zeugnis ist denn das eigentlich? Und der dritte Punkt, der Inhalt apostolischer Lehre. Um was genau steckt denn da drin? Nun, die Sehnsucht nach dieser Lehre gleicht einer Sehnsucht am heißen Tag, wenn man einen trockenen Mund hat, dass man ein frisches Quellwasser hat zum Trinken. Und doch fragen wir uns, was unterscheidet uns Christen eigentlich von anderen Menschen? Wenn Menschen sich zum Glauben an Christus bekehrt haben, so wie diese 3000 Menschen hier, dann haben sie eine tiefe Erfahrung gemacht in ihrem Leben und haben aufgrund dessen dann auch ihr Leben verändert, sind einen neuen Kurs gegangen. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem anderen Menschen, der auch eine tiefe Erfahrung gemacht hat in irgendeiner Art und Weise? Zwei Menschen können sagen, ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe wirklich Glück in meinem Leben erfahren. Ich habe früher so und so gelebt, aber dann ist was geschehen und jetzt kann ich mich wirklich meines Lebens freuen. Ich habe ein starkes Erlebnis, das wirklich geschehen ist in meinem Leben. Das kann ein Christ sagen, das kann ein Moslem sagen, das kann ein Atheist sagen. Diese Art zu reden, das kann jeder sagen. Unsere Frage ist natürlich, was ist jetzt da der Unterschied? Was unterscheidet die Christen von anderen Menschen? Und dann müssen wir einfach einen Test machen. Wir müssen einfach sagen, wir müssen die Ursache der Erfahrung auf den Spur gehen. Wir müssen zurückgehen. Ja, was für eine Erfahrung hast du eigentlich gemacht? Wenn wir in Vers 41 lesen, dann sehen wir, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag 3000 Seelen hinzugetan. Das heißt, was war die Ursache für diese Entscheidung? Was war der Grund dafür, dass sie ihr Leben geändert haben? Christen erleben eine Veränderung anhand von diesem Vers aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Vertrauens, von dem, was sie gehört haben, was Petrus ihnen in der Botschaft verkündigt hat. Weil sie derselben Botschaft geglaubt haben, haben die 3000 Seelen auch das gleiche Erlebnis gehabt, obwohl sie verschiedenste Hintergründe gehabt haben. Aber alle haben aufgrund der Botschaft eine Veränderung in ihrem Leben erfahren. Die Lehre der Apostel war quasi die Quelle, die ihren Glauben genährt hat und die dann zu ihrem Erlebnis auch geworden ist, dass sie was erfahren haben in ihrem Leben. Der Unterschied ist oftmals aber der, dass die Christen eine Quelle haben, ein Wort haben, nachdem sie dann ihren Glauben ausrichten, und viele andere Menschen einfach eine Erfahrung nehmen, ja, wo sie einfach durch Erfahrung gemerkt haben, wenn ich dieses oder jenes mache, dann geht es mir besser. Und sie lassen sich durch ihre Erfahrungen leiten. Die Christen sind schriftgeführt und lassen sich durch die Schrift führen und leiten, und dann machen sie Erfahrungen. Wir haben in der Jungscha gerade das Thema Abraham gehabt, und die Sibylle hat mit den Kindern das wunderbar ausgearbeitet, und dann haben wir mit den Kindern so ein Merkblatt auch durchgenommen, wo es eben geht, was ist eigentlich Glaube, weil das manchmal für Kinder gar nicht so leicht auszudrücken ist, was Glaube eigentlich ist. Und da heißt einfach, ich vertraue Gott und dem, was er in der Bibel sagt, und handle danach. Das ist eigentlich der Ursprung von dem, was Glaube eigentlich bedeutet. Glaube nicht nur an irgendwie eine Macht, an irgendeine Erlebnis, sondern aufgrund dessen, was Gott mir durch seine Botschaft, durch sein Wort sagt, und danach zu handeln. Und das führt uns natürlich dann zu der Frage, ja, warum wollten die Christen dieses Erfahrung, dieses Verharren beständig haben? Warum haben sie sich täglich versammelt? Warum haben sie sich täglich um die Lehre der Apostel bemüht? Wichtig ist, dass wir in unserer heutigen Zeit einfach auch sagen müssen, anhand von dem Beispiel sieht man das ja auch, dass wir Christen immer mehr und mehr angefochten sind, was die biblische Lehre anbelangt und was Gott generell und der Glaube anbelangt. Und man oft versucht, ja, wir müssen die Gemeinden verändern. Man muss in der Christenheit mehr das Erlebnis hervorstellen, dass die Christen wieder was erleben können, dass es lebendiger wirkt, dass es einfach Erlebnis wird, wenn man in Gottesdienst geht. Und dann sagt man halt, ja, man muss das Predigen und die Dogmen mehr im Einkreisen, ein bisschen enger halten. Ja. Letztendlich geht es darum, dass man mehr Lebensstil verkündet und weniger Lebensinhalt. Und das ist eine Gefahr, in der wir Christen auch stecken, dass man da einen Schwerpunkt manchmal verschiebt. Im Neuen Testament sehen wir, dass die ersten Christen einen Schwerpunkt auf die Lehre der Apostel gesetzt haben. Und wir schauen auch, warum das so ist. Denn in 1. Petrus, wenn wir das mal aufschlagen, können Sie den Finger im Petrus gleich drin lassen. Im 1. Petrus werden wir noch bleiben. Da lesen wir im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 3, wo Petrus sagt, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ein Baby braucht, wenn es auf die Welt kommt, Zuwendung, Geborgenheit und Liebe. Ein kleines Kind muss man auch beschäftigen, dass es sich entwickeln kann, dass es die Sinne entwickeln kann, braucht es Beschäftigung. Es braucht natürlich auch frische Luft, man muss mit ihm rausgehen, Sauerstoff und alles. Aber ein Baby fängt an, fürchterlich zu schreien, wenn es keine Muttermilch kriegt, wenn es keine Nahrung kriegt, weil das Leben sich zum Ausdruck bringen möchte. Und das Wichtigste im Leben, die Nahrung ist. Wer keine Nahrung zu sich nimmt, kann nicht existieren, kann nicht mehr leben. Und Petrus sagt, so ist es eigentlich auch bei Christen, wenn sie neu geboren sind, wenn sie zum Kindlein werden, dann brauchen sie die unverfälschte Milch des Wortes. Das sind existenziell davon abhängig, dass sie dieses Wort aufnehmen. Und es genügt nicht einmal im Leben, dass ich das gehört habe und danach gehe ich meinen Weg weiter, sondern ist wie bei einem Kind, Nahrung muss man täglich zu sich nehmen. Ich muss täglich gespeist werden von dieser Nahrung. Letztendlich ist es auch unmöglich und auch unnatürlich, ein Christ zu sein und kein Verlangen nach dem unverfälschten Milch des Wortes zu haben. Und wenn du kein Verlangen mehr hast, dann kannst du nicht mehr leben, dann kannst du dich nicht mehr entwickeln, dann kannst du nicht wachsen. Deswegen gehört es dazu. Und das ist auch das, was wir in diesen Versen den Kindern versucht haben, einfach weiterzugeben. Ich vertraue Gott, ja, aber auch dem, was er in der Bibel sagt, und ich handle danach. Weil das ist das, was einen Christ lebendig macht. Nicht nur, dass er sich zu irgendeinem Glauben stellt und am Sonntag in irgendeine Gemeinde geht, sondern dass es lebendig wird, dadurch, dass er auch in der Beziehung steht zu Gott und auch das Wort in für sich aufnimmt. Und das ist für die ersten Christen, wenn sie wiedergeboren sind, ganz, ganz, ganz existenziell. Dann schauen wir uns noch einen weiteren Grund an. Warum haben sie sich noch getroffen? Er will nicht länger, also diese Menschen damals, sie wollten keinen Tag länger in der Ungewissheit leben, keinen Tag länger in der Finsternis bleiben, von der sie rausgekommen sind. Die ersten Christen waren wenige Tage vorher, bevor sie die Predigt von Petrus gehört haben, waren sie noch bei denen, die geschrien haben, weg mit ihm, kreuzige ihn. Wir kennen ihn und wir wollen ihn nicht. Wir wissen alles über diesen Menschen, aber er ist es nicht wert, dass er leben soll. Weg mit ihm, lieber Barnabas. Das war das, von dem waren sie überzeugt. Sie dachten alles über Jesus von Nazareth zu kennen. Und als sie dann Predigt von Petrus gehört haben und er den Käfig aufgemacht hat, sind sie der Tatsache gegenübergestanden, dass Gott ihnen aufgezeigt hat, was sie getan haben. Und sie haben quasi dann zu den Aposteln gesagt, nachdem es ihnen durchs Herz gedrungen ist, ihr Brüder, was sollen wir tun? Wir haben erkannt, dass wir eigentlich gar nichts gewusst haben über diese Person. Und dass es für uns lebenswichtig wäre, das wissen zu müssen, wer diese Person für uns ist. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir nicht mehr weiter wissen. Wir sind in der Dunkelheit. Wir haben doch nicht diese Erkenntnis und die Wahrheit, wie wir gedacht haben. Gottes Wort überführt uns unserer Unwissenheit. Und wer das erkannt hat, der hungert auch weiterhin, auch nachdem er schon länger im Glauben steht, nach Erkenntnis der Wahrheit. Wir haben hier auch ein schönes Beispiel in 1. Korinther Brief. Heißt es im 3. Kapitel, lese ich die Verse 16 bis 18. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und dann heißt es in Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und ihr seid, und der seid ihr. Also es ist so gewesen, dass schon ganz am Anfang in der ersten Gemeindekirchengeschichte schon Menschen gekommen sind, die haben ihre eigene Weisheiten gebracht. Die haben gesagt, wir wissen, wo das Licht ist, wir wissen, was richtig und falsch ist. Und die haben bestimmte Lehren vertreten. Und hier ging es auch um Irrlehrer, die aber mit Gott gar keine Beziehung gehabt hatten, die gar nicht wiedergeboren waren. Und die haben was Falsches in die Gemeinde gebracht. Und davor warnt jetzt Paulus und sagt, ihr müsst aufpassen, denn in euch wohnt der Geist Gottes und ihr seid der Tempel Gottes. Und dann heißt es von Vers 18 weg, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott, denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Also wir sehen, dass wir die Bibel und die biblische Kenntnis brauchen. Wir müssen uns in der Bibel auskennen, weil immer wieder Gefahren da sind und immer wieder Lehren auch aufgetreten sind in der Kirchengeschichte, die uns in ein Gewässer führen kann, wo man Schiffbruch erleiden kann. Und deswegen muss man auch aufpassen. Man muss auch vor Selbstbetrug aufpassen, dass man sich nicht selber betrügt, wenn man meint, jetzt habe ich irgendwie eine neue Erkenntnis gekriegt und das ist, deckt sich gar nicht mit der Bibel, mit den apostolischen Lehre. Und dann hält man an der neuen Lehre, an der neuen Erkenntnis fest und Gott sagt letztendlich, das ist keine Erkenntnis, die von mir kommt, sondern das ist eine Erkenntnis, die hast du dir vielleicht von irgendwo abgeleitet. Aber die ist nicht gegründet in der apostolischen Lehre. Und deswegen ist es sehr, sehr gefährlich. Und wir dürfen uns nicht über das Wort Gottes stellen. Denn wer das tut, der ist in Gottes Augen ein Tor. Aber wer am Wort Gottes festhält, der ist in den Augen der Welt ein Tor. Weil die Welt möchte gar nicht, dass wir an der Lehre Gottes festhalten. Und dennoch sagt Gott, er wird die Weisheit der Welt zunichte machen. Noch ein Grund, warum wir uns mit der Lehre der Apostel auseinandersetzen müssen, warum wir beständig dabei bleiben sollten, in der Schrift und im Wort Gottes zu studieren. Es waren ganz gewöhnliche Menschen wie du und ich. Es waren Männer und Frauen, die hatten Väter und Mütter, sie hatten Töchter und auch Söhne und sie hatten Nachbarn. Und nachdem sie zum Glauben gekommen sind, nachdem sie wirklich die Gemeinschaft auch untereinander genossen haben, haben sie gesagt, wir haben so viel Gnade erfahren, wir haben so viel Erkenntnis jetzt bekommen, wir wollen diese gute Botschaft nicht für uns behalten. Und sie sind gegangen und haben das Zeugnis weitergegeben. Und in 1. Petrus, da sind wir wieder in Petrus, da heißt es im dritten Kapitel, dann lesen wir den 15. Vers. 1. Petrus 3, Vers 15, dieses bekannte Wort. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Seid aber alle Zeit bereit. Ich weiß noch gut, wo ich zum Glauben gekommen bin, dann war ich voll Dinge, die ich weitergeben wollte. Mein Herz ist geplatzt, ich konnte es gar nicht aushalten, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war, auch wenn wir in manche Gaststätte waren oder so, dann musste ich auch davon erzählen, da haben mich viele schief angeschaut. Gell? Aber es kamen dann auch Fragen zurück, unangenehme Fragen, auch Korrekturen. Ja, wenn du sagst, dass du Christ bist, wieso lebst du dann noch so und so und so? Und die haben mir durchaus manches aufzeigen können und dann musste ich mich dazu stellen, was die Hoffnung in mir ist. Und es kamen Fragen, ja, du sagst die ganze Zeit, man soll der Bibel vertrauen, aber welchen Teil der Bibel soll ich vertrauen, den Alten Testament oder den Neuen Testament? Wie stehst du dazu? Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen, ja. Und ich wusste da spontan manchmal gar keine Antwort. Und deswegen war es wichtig, sich mit der Lehre auseinanderzusetzen, damit du dann auch das richtig weitergeben kannst. Du kannst nicht sagen, ja, gehst jetzt zu dem und dem Bruder oder so, weil die haben gar kein Vertrauen zu dem Bruder. Die kennen dich und wollen das von dir wissen. Und dann ist es gut, wenn man einfach antworten kann. Seid aber jederzeit bereit. Sie fordern Rechenschaft. Hast du auf diese Fragen, die sie dir stellen, auch eine Antwort? Christen sind Menschen, die täglich weniger in Unwissenheit leben und über die Hoffnung in euch oder in uns Bescheid wissen. Die wissen, was wir für eine Hoffnung haben und woher das gegründet ist. Die wissen, die haben Antworten aus der Bibel für die Menschen, die Fragen haben. Ich hatte glücklicherweise immer auch den Martin, den konnte ich immer Löcher fragen und der hat mir immer viele, viele Sachen auch aus der Bibel erklären können, die ich weitergeben habe. Oder bin in die Bibelstunde gegangen oder habe mir die Bibel innerhalb von den ersten paar Wochen, habe ich die Bibel, das Neue Testament, ich glaube 4, 5 Mal durchgelesen, dass ich diese existenziellen Fragen einfach beantworten konnte. Ja, wichtig ist aber, wenn wir ein Zeugnis geben, wenn wir vom Herrn weitererzählen, in welcher Haltung wir unser Zeugnis und den Dienst, wenn wir ein Wort weitergeben. Hier heißt es in unserem Text, gebt Zeugnis in Freundlichkeit und Ehrerbietung. Also es gibt keine Spur von Bitterkeit. Ah, du musst die Bibel glauben und das Gesetz befolgen und so. Keine Bitterkeit, wenn du über deinen Herrn sprichst, über deinen Glauben. Und auch nicht mit Leichtigkeit. Ja, einmal gläubig, dann wirst du nie mehr verloren gehen und egal, jetzt können wir wieder unser Leben führen. Keine Leichtigkeit, sondern Ehrerbietung. Du sollst deinem Herrn auch Ehre geben, weil du dienst ihm und du gibst ein Zeugnis für den Herrn. Deswegen ist auch bei der Verkündigung wichtig, dass wir das auch beherzigen, in Freundlichkeit und auch in Ehrerbietung Zeugnis und im Dienst im Wort zum Sein. Eine wichtige Haltung ist auch immer maßgeblich. Wie trittst du vor Menschen? Komme ich zum zweiten Punkt, der Dienst und das Zeugnis der apostolischen Lehre. Was ist denn das genau für ein Dienst und für ein Zeugnis? Heute treffen wir oft auch in Gemeinden diesen Geist, dass es einfach heißt, wir wollen keine trockene Theologie hören, keine schwere Lehre wieder durchkauen müssen. Jesus lehrte doch in den Evangelien auch kaum. Er hatte doch nur das Leben vorgelebt. Er verkündigte eine neue Art von Leben zum Wohlergehen und zum Frieden und zur Liebe, wo alle Menschen eins sein sollen. Oder man hört, hör nicht auf die Apostel, hör nicht auf Paulus, was er sagt, ist eh nur zu kompliziert. Hör auf Jesus, nur auf seine Worte wollen wir uns konzentrieren. Einfach das einfache Evangelium hören. In den Evangelium gibt es nicht schwere Theologie. Und das ist das, was wir weitergeben sollen. Und dann müssen wir sagen, ja, die Apostel stecken voller Lehre. Deswegen, wenn wir das Neue Testament lesen, haben wir die ganzen Lehrbriefe. Das sagt das Wort schon. Die Briefe stecken voller Lehre. Ja, sind dann die Apostel auf dem Irrweg? Stehen sie zum Widerspruch zum Herrn Jesus selber, wenn er in den Evangelien nicht so viel Lehre weitergegeben hat? Natürlich steckt in den Evangelium viel weniger Lehre als in den Briefen. Aber die Evangelien sagen auch, warum. Und da schlagen wir jetzt mal Johannes-Evangelium auf und gehen in das 16. Kapitel. Und dann lesen wir den Vers 12. Und da heißt es, noch vieles hätte ich euch zu sagen, sagt der Jesus zu den Jüngern. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Die Jünger hatten ein sehr großes Problem. Der Herr Jesus, der hat oft von seinem Ziel erzählt, was das Ziel ist, warum er auf die Welt gekommen ist und dass er hingehen wird, um zu sterben und dass er auferstehen wird. Aber für die Jünger war das eine Rede, die sie nicht verdauen konnten. Sie konnten es nicht erfassen, nicht aufnehmen. Das war zu viel für sie. Und hier sagt es, er hätte noch so viel zum Sagen. Es gäbe noch ganz, ganz, ganz vieles, was er ihnen eigentlich weitergeben möchte. Aber sie können es gar nicht erfassen. Sie können es nicht aufnehmen. Die Jünger sind blind für die Wahrheit. Blind, betäubt und nicht aufnahmefähig dafür. Und deswegen stehen in den Evangelien nicht sehr viele Lehren drin. Aber es ist die wesentliche, finden wir trotzdem. Und von Vers 13 und 14 heißt es dann, wenn aber jener kommt, Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern er hören wird, dass er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und hier sehen wir es, dass der Herr Jesus sehr wohl hinter den ganzen apostolischen Lehren steht, weil die Apostel durch den Heiligen Geist dann die Lehren weitergegeben wurden. Erst als der Geist der Wahrheit kam, wurden sie fähig, mehr zu verstehen, mehr zu sehen und auch mehr aufnehmen zu können und weiterzugeben. Und jetzt gehen wir noch ein paar Kapitel noch zurück. Im 8. Kapitel Johannesevangelium, da lese ich noch die Verse 31 und 32. Da heißt es dann auch, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Auch hier wieder, wenn ihr in meinem Wort bleibt, da geht's doch nicht nur um die Evangelien, sondern es geht um das ganze Wort Gottes, um das ganze, um die ganze Lehre, um die apostolische Lehre auch, die er den Aposteln auch weitergibt. Und wer darin bleibt, der wird gesegnet, der wird auch frei gemacht von Irrglauben und Zwängen. Die Ablehnung des ganzen Evangeliums ist auch nichts Neues. Dass Menschen das Evangelium abgelehnt haben, die Bibel abgelegt haben, das war von Anfang an der Menschheitsgeschichte schon da. Und wir finden auch ein sehr schönes Beispiel in der Apostelgeschichte von einem Mann, der auch gemeint hat, er hat die Weisheit und weiß, was richtig ist und weiß, was zu tun ist. Und wir schlagen Apostelgeschichte 26 auf. Da sind wir schon ziemlich weit durch die Apostelgeschichte. Und dann sehen wir einen Dienst von Paulus, den er als Apostel auch macht, den Dienst und das Zeugnis, das er abgibt über sein Leben, über die Lehre, über Christus. Und wir lesen die Verse 14 bis 18. Und dann sagt er, als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden, und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also hier sehen wir wieder den Dienst und das Zeugnis der apostolischen Lehre, was genau der Auftrag gewesen ist. Und auch am Beispiel von Paulus kann man das ganz gut sehen, wie man von Saulus zu Paulus wird, wie er früher ein blinder Fanatiker war und gemeint hat, er tut Gottes Willen und Gott ihn auf den Boden der Tatsachen geworfen hat, dann hat er gesagt, nein, nein, das ist es, was ich möchte. Und er hatte das Evangelium, die freimachende Botschaft dann verkündet unter den Völkern. Die Gemeinde damals ist auf Christus gegründet. Die Gemeinde heute genauso. Wir sind gegründet auf Christus. Christus wurde durch den Dienst und dem Zeugnis der apostlichen Lehre offenbar gemacht den Menschen damals und Christus wird auch durch den Dienst und das Zeugnis der apostolischen Lehre heute verkündet und offenbart. Unser Glaubensbekenntnis ruht auf der Grundlage apostolischer Lehre. Also wir haben ja auch ein Glaubensbekenntnis, haben wir unser Gemeindeverzeichnis ja auch drin, werden wir später auch noch da hinten aushängen. Das ruht auf der apostolischen Lehre, nicht nur auf irgendeinem Evangelien oder in bestimmten Stelle in der Bibel, sondern auf der ganzen apostolischen Lehre. Kommen wir zum dritten Punkt, der Inhalt der apostolischen Lehre. Was genau ist denn da nicht der Inhalt der apostolischen Lehre? Nun, das apostolische Glaubensbekenntnis wurde von den Kirchenvätern ja sehr schnell in den ersten Jahrhundert schon rausgebracht. Und die haben das in dem Zusammenhang rausgebracht, weil Irrlehre in die Gemeinden gekommen ist und sie haben prüfen müssen, was ist eine Irrlehre, was ist keine Irrlehre. Und dann haben sie die ganze apostolische Lehre versucht zusammenzufassen. Und anhand von dieser Grundlage konnte man sehr schnell erkennen, was eine Irrlehre ist und was nicht. Das war der Grund. Und so gab es das apostolische Glaubensbekenntnis. Das werde ich euch dann kurz vorlesen auch nochmal. Das ist in drei Punkten eigentlich gegliedert. Das geht erst einmal um Gott als Vater, um Jesus als Sohn und um den Heiligen Geist, an dem der Glaube gegründet ist. Und ich habe drei wichtige Bereiche, weil alle drei Personen eine wichtige Rolle spielen für uns als Christen. Und so heißt es ganz am Anfang, ich glaube an Gott, dem Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Interessant, dass apostolische Lehre immer mit Gott anfängt. Sie fängt nie mit einer neuen Erkenntnis an, fängt nie mit mir selber an als Mensch, sondern sie fängt immer bei Gott an. Gott als Vater, der allmächtige Schöpfer, der alles ins Dasein gerufen hat. Der hat auch den Menschen gemacht nach seinem Bilde. Der hat auch die Schöpfung gemacht, damit der Mensch in der Schöpfung leben soll und der Gemeinschaft mit Gott hat. Hat alles auch wunderbar funktioniert. Bis eben der Mensch rebelliert hat, gegen Gott aufgestanden ist, die Sünde gekommen ist, das Chaos und die Schande in unser Leben getreten ist. Und dadurch das Gericht Gottes eigentlich über alles Geschaffene drüber gegangen ist. Und dann heißt es eben weiter in der apostolischen Glaubensbekenntnis und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Haben wir alle schon mal gehört. Vollgespickt mit Lehre. Der Mensch braucht einen Retter, das war klar. Der einen Ausweg schenkt. Und das ist auf die Person Jesus Christus hier bezeugt und gemünzt. Und an ihn wollen wir glauben. Aber wie rettet er uns? Wie macht er das? Und da heißt es in 1. Petrus 2, 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz, also aufs Kreuz, hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Also, wir vertrauen Jesus, dass er uns gerecht machen kann vor Gott. Wir vertrauen ihm durch unseren Glauben, dass er uns herausführt aus der Finsternis, aus der Sünde, hineinsteigt ins Reich Gottes, ins Licht. Aber dazu heißt es dann auch, im Apostelgeschichte 2,38, diese Lehre, die Petrus auch den Menschen in Jerusalem gesagt hat in seiner ersten Predigt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Das heißt, wenn du das glaubst, dann zeigt es auch, bringt es zum Ausdruck. Ja, Glaube und an sein Wort vertrauen und es dann auch tun. Dann kommen wir zum dritten Teil des apostolischen Bekenntnisses. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das ist das dritte Teil von apostolischen Glaubensbekenntnis. Und da wird uns gezeigt, durch den Heiligen Geist wird uns das Geschenk eines neuen Lebens gegeben. Ein neuer Anfang wird möglich, eine neue Schöpfung. Du wirst wiedergeboren und zu einem Kind Gottes gemacht. Der Geist Gottes lebt jetzt in dir. Er ist es, der dich befähigt und stärkt, dass du ein Leben führst zu seiner Ehre. Er ist es auch, der dich Stück um Stück, Tag um Tag in die Heiligung führt, damit du vorbereitet bist für was? Für das ewige Leben. Ich komme zum Schluss der Botschaft. Und die Frage stellt sich uns natürlich, wie lebst du dein Glauben? Lebst du aus Erfahrungsorientierung heraus, dass du halt so lebst, was dir halt gerade gut tut, aus Erfahrungen heraus, oder lebst du wie die ersten Christen in der Schrift geführt, dass du deinen Glauben wirklich in der Bibel begründen kannst und aus der Schrift dich führen lässt? Das Leben ist zu kurz, um die Hauptsache zu verpassen, heißt das. Wie kann ein Mensch vor Gott gerecht sein? Das hat schon Hiob umgetrieben, dass er das wissen wollte. Wie kann man vor Gott nur gerecht sein? Und es waren Fragen, die existenziell waren. Und die Lehre der Apostel gibt uns die Antwort darauf. Hiob musste noch auf die Zukunft vertrauen, dass Gott in seiner Liebe einen Weg findet. Wir wissen das heute. Woher wussten die Apostel die Antwort auf all die wichtigen Lebensfragen? Weil Jesus es ihnen offenbart hat. Die ersten Christen konzentrierten sich auf das Wesentliche und das war die Schrift. Und davon ließen sie sich führen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Und wenn du diese apostolische Lehre für dich in Anspruch genommen hast, dann wirst du merken, dass der Geist in dir dich drängen wird, mehr und mehr davon beständig zu erleben. Dass du wirklich mehr wissen wirst, die lautere Milch des Wortes auch für dich täglich in Anspruch nehmen kannst. O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Amen.